Radio 1, live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
Genau so ist es. Und hier ist immer noch beste Stimmung im Hause. Denn wir wissen schon alle, worauf Sie sich freuen können. Und Sie da draußen auch, zumindest wenn Sie das hier hören.
Ach, die Menschen. Eine teilnehmende Selbstbeobachtung von Kirsten Fuchs.
Genau, wenn Sie das hören, dann wissen Sie, jetzt mal kurz ganz still sein, alles stehen und liegen lassen, ganz nah ran ans Radio. Denn jetzt kommt eine kluge, komische, kuriose Alltagsbeobachtung, aufgeschrieben und vorgetragen von Kirsten Fuchs. Die Berliner Autorin schreibt aber nicht nur für Radio 1, also für Erwachsene, obwohl ihr neues Buch Muttermund tut Wahrheit kund heißt. Kirsten Fuchs hat sich auch erfolgreiche Kinderbücher ausgedacht, die ganze Reihe der Miesepups zum Beispiel, Jugendbücher geschrieben, Theaterstücke. Und immer wieder steht sie auch selber gern auf der Bühne, zum Beispiel morgen in der Volksbühne beim Poetry Slam Best of 2025 und jetzt hier bei Radio 1. Herzlich willkommen, Kirsten Fuchs. Wir haben hier ein bisschen umgebaut. Der Weg zur Bühne ist weiter. Der Weg bis zum Sofa. Hallo Kirsten, schön, dass du da bist.
Hallihallo. Hallo.
Ja, Ende Dezember, so wie ihr es dann möglicherweise morgen auch in der Volksbühne macht, das Jahr ist fast zu Ende, dann ist Zeit zurückzublicken. Und ich kann bei dir schon sagen, ein Highlight war natürlich dein Auftritt beim Radio 1 Parkfest im Sommer. Was war sonst noch gut? Was kommt da ran?
Ich weiß nicht, ob es wirklich rankommt, aber ich habe die Berlin-Brandenburg-Meisterschaften gewonnen dieses Jahr. Ich bin...
Ja. Herzlichen Glückwunsch dazu noch nachträglich. Für alle, die jetzt mit dem Poetry Slam nicht so vertraut sind, das ist ja dann eine Art Wettbewerb. Wie läuft sowas ab?
Ja, wie bei anderen Wettbewerben. Man muss sich qualifizieren und dann gibt es Meisterschaften und Vorrunden und Endrunde und so, genau.
Das heißt, du gehst mit fertigen Texten hin und hoffst, ja, dass die besser sind als die der Konkurrenz.
Ja, was heißt besser sind? Dass sie besser laufen an dem Abend. Oder dass man auch Glück hat mit der Startposition. Also es ist ja nicht wirklich ein Sport. Es ist, wenn, dann ist ein sehr unfairer Sport.
Inwiefern?
Naja, weil man halt auch Glück haben muss, auf welche Startposition man gewählt wird. Wenn man auf der Eins ist, ist das Publikum manchmal noch gar nicht so warm, weißt du?
Also, noch nicht alle da?
Ja.
Ah ja, okay. Aber macht dir das Spaß, dich da mit anderen zu messen? Oder du sagst schon, ist gar kein richtiger Sport, aber trotzdem hast du selber gesagt, ist ein Wettbewerb.
Also ich glaube, das würde ich nicht machen, wenn es keinen Spaß macht. Da gibt es zum Beispiel kein Geld. Also das besagt schon, dass es Spaß macht, glaube ich.
Aber jetzt hast du diesen Titel und was, außer dass du dich damit schmücken kannst, was macht der mit dir?
Na, die Familie muss mich so ansprechen.
Ah. Ja, nein.
Nee, ich kann mal sagen, warum ich den haben wollte. Genau, weil die Meisterschaften gibt es ja schon lange und mich auch. So. Und aber die deutschsprachigen Meisterschaften waren in Chemnitz dieses Jahr.
Ja.
Und da bin ich ja geboren.
Deine Geburtsstadt.
Genau. Und als ich das gehört habe, habe ich gesagt, jetzt möchte ich das allererste Mal zu den deutschsprachigen Meisterschaften. Und da haben sie gesagt, ja, da musst du halt bei den Berlin-Brandenburg-Meisterschaften mitmachen. Da war noch gar nicht gesagt, dass ich gewinnen muss. So.
Das heißt, genau, du bist jetzt Berlin-Brandenburger Meisterin im Poetry Slam und jetzt die deutschen Meisterschaften stehen noch an.
Die sind schon vorbei und da bin ich in der Vorrunde sofort rausgeflogen.
Okay. Teilnehmerinnenurkunde.
Ja, ja, da gewesen.
Da gewesen.
So. Okay. Aber es war trotzdem sehr schön, so ist das dann halt beim Slam. Es war eine sehr schöne Meisterschaft.
Und denkst du dann im Nachhinein manchmal, ach Mensch, vielleicht hätte ich den Text nehmen sollen?
Klar.
Ah. Das heißt, du musst dir vorher zurechtlegen, das sind 5 Runden, ich brauche maximal 5 Texte und die hast du dann dabei und es gibt, du kannst nichts spontan machen.
Doch, ich kann ja alles alleine entscheiden, wie ich das Publikum empfinde in dem Moment oder worauf ich Lust habe. Ja.
Und wenn du jetzt aber zu Hause bist oder an deinem Arbeitsplatz, in deinem Arbeitszimmer, was muss denn passieren, dass du denkst, jetzt schreibe ich was auf, jetzt wird das eine Kurzgeschichte oder ein kleiner Text oder ein Roman oder eine Kindergeschichte? Wartest du immer auf so einen Auslöser oder kannst du auch sagen, ist mal wieder Zeit, 9.30 Uhr?
Da schreibe ich Kindertexte und nachts schreibe ich Slam-Texte, so meinst du?
Ja.
Nee, ich habe eine Idee und dann fange ich an zu schreiben und dann stellt es sich meistens heraus.
Ah, manchmal ist nach einer Seite zu Ende und dann ist es eben kein
Roman. Wenn sie sehr kurz ist, ist es eine Kolumne für Radio 1 zum Beispiel.
Wenn es nicht für mehr reicht, dann reicht es für Radio 1.
Wenn sie länger wird, wird es ein Text fürs Magazin zum Beispiel.
Okay. Das heißt, du weißt während des Schreibens, wohin es sich entwickelt? Oder jetzt deine Kindergeschichten zum Beispiel, haben die einen anderen Ausgangspunkt?
Boah, das ist jetzt... Ich glaube, ich weiß gar nichts, sage ich jetzt mal.
Nein. Aber ich dachte, du kannst gut mit Worte.
Ja, aber es ist ja trotzdem... Also wenn ich das immer alles wüsste, dann würde ich es ja immer alles können, verstehst du? So ist es ja nicht. Also es bleibt
das heißt,
ja immer auch ein bisschen
ein
Risiko.
So
ich habe eine tolle Idee und dann funktioniert die halt nicht. Dann wird der Text nicht so. Also wenn ich das immer könnte, dann wäre super, ja.
Und wie oft läufst du in so eine Sackgasse rein oder schreibst du dich da rein?
Das kann ich auch nicht sagen.
Nee.
15%.
Das ist ja relativ wenig. Also es kommt meistens was Gutes dabei raus.
Oder man lässt es einfach lang genug liegen und irgendwann denkt man, da war doch irgendwo was und da passt das rein.
Ja.
Weißt du, wie so ein Puzzleteil, das unterm im Sofa liegt. So. Und irgendwann puzzelst du das richtige Puzzle und denkst, da war doch so ein Teil.
Was eigentlich, von dem man dachte, es ist verloren
gegangen. Also ich glaube, das passiert sehr selten.
Ja.
Ja.
Das mit dem Puzzleteil.
Dass so ein Puzzleteil unter dem Sofa liegt und man dann denkt, da ist es doch. Ja. Das war kein guter Vergleich. Ich bin nur schriftlich gut, Entschuldigung.
Jetzt seid ihr morgen in der Volksbühne bei dem Best of Poetry Slam. Wie viel kannst du uns denn davon verraten, was da passieren wird?
Oh, das wird auf jeden Fall schön. Und ich gewinne.
Das ist auch wieder ein Wettbewerb.
Nein.
Ah, okay.
Ja, ist auch ein Wettbewerb.
Okay.
Aber ja, es sind, glaube ich, nur 4 oder 5. Also es ist eher wie eine Gala. Man hat ein bisschen Zeit, man ist nicht so gehetzt.
Gehen dann alle Teilnehmenden dann trotzdem freundschaftlich miteinander um?
Natürlich.
Oder gibt's so, ist es Ellenbogen raus?
Nein.
Und dich mache ich fertig?
Nein, null.
Nee, null. Okay. Dann komme ich da vielleicht hin.
Mit Aber dem jetzt, Publikum sind eh alle nett.
Ja, okay, gut. Muttermund tut Wahrheit kund und daraus hören wir jetzt eine Geschichte. Bitte schön, Kirsten.
Die Geschichte heißt, die Banane hat keinen Empfang und es tauchen 2 Personen auf und zwar Sebastian Lehmann, bekannt von Radio 1 unter anderem und Matze Hielscher, vielleicht auch bekannt. Genau. Als es passierte, war ich völlig aus der Bahn geworfen. Zwischen Erleuchtung und Wahnsinn, Kontrollverlust und Erlösung. Ich stand auf dem Bürgersteig, das Auto meines Lesebühnenkollegen Sebastian Lehmann stand an der Ampel und auf dem Rücksitz lag leider mein Handy. Vor 15 Sekunden war ich erst ausgestiegen, aber ich hatte sofort das Gefühl, dass was nicht stimmte. Ich stand nämlich schief. Ich habe ein sehr großes Handy, muss ich dazu sagen. So groß, dass die Verniedlichung des Wortes nicht angebracht ist. Es ist kein Handy, es ist ein Hand. Ein Hando, ein Handix. Und das gehört in meine rechte Manteltasche, denn links ist mein Kaffeepott. Rechte Hosentasche, Schlüssel, links Portemonnaie, so bin ich in Balance. Sonst kommt alles durcheinander. Saturn fallen die Ringe ab, Staubsauger pusten Dreck in die Gegend und Söder tritt freiwillig zurück. Das Auto von Sebastian fuhr gerade an und ich überlegte loszurennen, aber ich konnte nicht laufen, weil ich ja völlig aus dem Gleichgewicht war ohne Handy. Ich konnte gerade so schief stehen. Ich wollte Sebastian anrufen, aber haha, Handy. Ich wollte meinen Mann anrufen, damit der Sebastian anruft, aber haha, Handy. Ich überlegte Sebastian eine E-Mail zu schreiben, aber haha, Handy. Das Problem, kein Handy zu haben, ließ sich nicht mit dem Handy lösen offensichtlich und ohne erst recht nicht. Entweder war ich philosophisch davon so geflasht, dass ich minutenlang einfach erstmal stehen blieb oder mein Gehirn war mit dem Auto weggefahren. Ich murmelte Shit und Fuck und reihte mich damit in die Vielzahl der Menschen ein, die nachts irgendwo in Berlin herumstehen und murmeln und fluchen. Vielleicht hatten all die Menschen auch ihre Handys in Sebastians Auto liegen lassen und waren dann nie wieder klargekommen, hatten den Heimweg nicht gefunden, konnten niemanden anrufen. So schnell konnte es gehen. Ich versuchte, mich zu konzentrieren. Ah, also in Berlin war ich jedenfalls. Ich wusste die Hausnummer von meinem Haus und meinen Nachnamen. Ein Tier, ein rotes Tier, Eichhörnchen. aber das müsste ich auch gar nicht wissen. Ich musste ja gar nicht klingeln bei mir, fiel mir ein. Ich habe ja einen Schlüssel in meiner Tasche. Ich hätte lieber den Schlüssel im Auto liegen lassen. Mit dem kann man gar nicht so viel machen, auf- und zuschließen. Es gibt ziemlich viele Gegenstände, mit denen man nur ein, zwei Sachen machen kann. Mit dem Handy kann man dagegen alles machen. Einfach alles. Ohne Handy kann man also gar nichts machen. Gar nichts. Gut, konzentrier dich, Kirsten-Eichhörnchen, sagte ich zu mir. Geh zur Bushaltestelle, du weißt, wo die ist, auch ohne Handy. Ich versuchte, zur Bushaltestelle zu laufen, aber weil ich so schief lief, lief ich im Kreis. Ich kramte im Rucksack und fand eine Banane. Mit einer Banane kann man zum Beispiel auch nur zwei Sachen machen, sie essen oder nicht essen. Ich steckte sie in meine rechte Manteltasche und dann konnte ich wieder gerade laufen. Ich erreichte die Bushaltestelle, schaute auf dem Weg immer wieder auf meiner Banane nur zur Sicherheit und fluchte dabei, weil die Banane keinen Empfang hatte. Menschen gingen mir aus dem Weg. An der Bushaltestelle musste ich wie ein Urmensch darauf warten, dass der Bus kommt, ohne in der App nachsehen zu können. Die gedruckten Buspläne sind ja auch nur Visionen einer besseren Welt, eine Religion eigentlich. Kannst du dran glauben oder nicht? Ich tippte auf meiner Banane herum und stellte einen Podcast ein. Also, ich wusste schon, dass das nicht geht. Und weil das ja in Wahrheit gar nicht ging, musste ich den Podcast selber sprechen. Ich entschied mich für Hotel Matze und zufällig war Kirsten Eichhörnchen zu Gast bei Matze und so musste ich nur eine der zwei Stimmen verstellen und die andere war sowieso meine. Matze befragte mich sehr sensibel zu meiner Erleuchtung, als ich mal ohne Handy gewesen war. Ja, das hat schon was mit mir gemacht, sagte ich. Und Matze daraufhin, inspirierend. Ist das wichtig für dich, das den Menschen auch so zu vermitteln? Ja, das ist extrem wichtig für mich, sagte ich. Ich möchte diese Erfahrung teilen. Und ich hoffe, dass das andere Menschen tröstet oder nein, anders berührt, weißt du? Sehr berührend, flüsterte Matze. Ich bekomme richtig Gänsehaut. Du, ich auch. Das habe ich jetzt nicht gedacht, dass es so einfach ist, sich bei dir zu öffnen. Ja, das ist mir wichtig, sagte Matze, dass wir hier so einen Moment von Vertrauen schaffen. Dann kam der Bus. Ich sprach eine Werbung für einen Mobilfunkanbieter, wobei es mir fast das Herz zerriss, weil ich ja gerade ohne Mobiltelefon gar nichts mit einem Mobilfunkanbieter anfangen konnte. Das würde ich Matze gleich alles erzählen nach der Werbung. Wie schlimm es gewesen war im Nachtbus, dass alle anderen Menschen ihre Handys dabei hatten. Aber dass ich daran auch gewachsen war irgendwie und mir was klar geworden war und ich darüber dann auch ein Buch geschrieben habe und jetzt einen Podcast hatte, wo ich Menschen einlade, die auch mal ein paar Stunden ohne Handy gewesen waren. Wir müssen darüber reden, würde ich sagen. Das muss thematisiert werden. Ich bin ja wie du aus der DDR und darum habe ich das natürlich besonders intensiv gefühlt, weißt du, und als Frau auch noch. Dann würden wir uns bestätigen, dass wir eigentlich nicht esoterisch sind. Aber wenn man mal ein paar Stunden ohne Handy war, dann würde man schon spüren, dass es noch mehr gibt in der Welt. Dann könne man innehalten und im Moment sein und so weiter. Krass, würde Matze hauchen. Ich nahm die Banane raus, um den Podcast zu stoppen, weil er mir zu nahe ging. Wieso hatten die keine Triggerwarnung vorneweg gesagt? Wenn du auch schon mal ohne Handy gewesen warst, dann solltest du darauf achten, wie es dir geht beim Hören dieser Folge, so in der Art. Ich setzte mich hinter einen Mann, der auf sein Handy starrte und schaute über die Schulter auf den tröstlich erhellten Bildschirm. Darf ich mal anfassen? Fragte ich. Da setzte der Mann sich weg. Männer sind so empfindlich manchmal. Man darf nicht mal ihre Handys ein bisschen antatschen. Ich hätte gern, dass das eine Tradition ist und darum völlig okay. Frauen betatschen die Geräte von Männern, weil es schon immer so war. Sollen sich nicht so haben, ist doch nur Spaß, ist doch ein schönes Handy, wird man doch noch mal sagen dürfen. Ohne Handy fuhr ich nicht wie sonst eine Station zu weit, sondern stieg einfach an der richtigen Station aus. Dann rannte ich nach Hause und riss meinem Mann sein Handy aus der Hand. Ah ja, sagte ich und streichelte über die Hülle und den Bildschirm. Ich schickte Sebastian Lehmann eine Mail an seine Mailadresse, eine über seine Homepage und drei an seine Agentur. Mein Mann wollte sein Handy wieder haben. Er wirkte richtig hilflos ohne, so bedürftig und schwach. Das würde ich Matze alles erzählen, dass mir das die Augen geöffnet habe. Ich tippte noch ein bisschen auf der Banane herum und dann ging ich schlafen. Was sollte ich sonst machen? Lesen? In einem Buch? Wie ein Urmensch? Am nächsten Morgen war ich ganz ruhig. Das Bedürfnis, irgendwo drüber zu streichen, lenkte ich auf meine Kinder um. Ich wischte auf ihren Rücken so nach oben und nach links und ich tippte sie hier und da an und dann likte ich sie und ich kommentierte sie. Ein paar Stunden später holte ich mein Handy bei Sebastian ab, aber ich war danach nie wieder dieselbe. Dankeschön.
Vielen Dank. Kirsten Fuchs mit einer Geschichte aus dem aktuellen Buch Muttermund tut Wahrheit kund. Und jetzt lagen ja diese Weihnachtsfeiertage hinter uns. Die waren für mich recht gemütlich und faul. Wie schwer ist es für dich, nach solchen Tagen wieder in Schwung zu kommen oder auch in Bühnentemperatur zu kommen?
Also wenn es Berlin ist, geht's. So, ich würde jetzt nicht wegfahren wollen. Das fand ich jetzt gemütlich und morgen Volksbühne finde ich auch schön.
Weil die Anreise kurz ist.
Ja, irgendwo hinfahren würde ich auf keinen Fall.
Wie hast du denn Weihnachten gefeiert? Also tatsächlich so wie hier auf dem großen Sofa?
Ja, also wir räumen dann schön auf und dann ist die Wohnung großartig. Das liebe ich an Weihnachten sehr, weil alle zu uns kommen. Und dann danach finde ich es noch schöner. Also so ab da, wo die Bescherung dann rum ist, dann finde ich es richtig gut.
Weil dann der Druck dann, raus ist?
Genau.
Dann, was mit der Familie zu tun hat?
Dann gucken wir Märchenfilme und so hängen rum, essen.
Also ist es schon ein größeres Ereignis oder für dich eher Gelegenheit, neue Ideen für Geschichten zu sammeln?
Nee.
Nein.
Nee, das ist richtig frei haben. Mehr als sonst so in den Ferien und so im Urlaub, da tatsächlich rattert der Kopf da mehr.
Mhm. Ja. Jetzt geht's im Januar für dich gleich auf Lesereise quer durch Deutschland, auch ein bisschen in Schweiz und Österreich bist du unterwegs. Und dann, ich habe es schon gesagt, genau heute in einem Monat, am 29. Januar 26 bist du im Waschhaus in Potsdam mit deinem aktuellen Buch Muttermund tut Wahrheit kund. Was hält denn das neue Jahr noch für dich bereit? Oder bist du mit der Lesereise voll ausgelastet?
Nö, natürlich nicht. Es kommt noch ein Buch nächstes Jahr. Aber so aus der anderen Sparte. Es gibt ja so diese, ich will jetzt nicht in U und E unterscheiden. Ich mache ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, Eu-Literatur die ganze Zeit. Ich mache ja immer beides. Es gibt bei Rowohlt Berlin einen Roman. Der heißt, wird Sneaker heißen, der kommt im Sommer.
Okay. So.
Gleich das nächste Buch.
Ja. Gut. Und dann sollen wir dich dann wieder einladen?
Ja, klar.
Na gut.
Dann bin ich bei Radio 1 beim Parkfest.
Ja.
Nein, ist ein bisschen
Ach so.
Dann gewinne ich den Poetry Slam, die Meisterschaft nochmal. Nein.
Und gibt's, okay, jetzt hast du dein neues Buch schon erwähnt, gibt es noch einen anderen Höhepunkt, auf den du dich jetzt schon freuen kannst oder eine große Aufgabe?
Ja, genau in einem Jahr ist das. Das ist für die Berliner vielleicht tatsächlich interessant. Es gibt ja diesen kabarettistischen Jahresrückblick im Mehringhoftheater und wohin ziehen sie dann? In das Komödie im Ernst-Reuter-Saal spielen sie auch. Und da ist Horst Evers und Manfred Maurenbrecher und die hören beide auf. So, wer das noch nicht mitbekommen hat. Ja, dafür gibt es aber zwei neue Kolleginnen. Das heißt, dieser Männerladen bekommt zwei Frauen. Und davon bin ich eine. Genau. Ja, und das weiß ich schon eine Weile, durfte es aber nicht erzählen. Und jetzt darf ich es erzählen. Das heißt, nächstes Jahr wird schon auch davon stark geprägt sein, dass ich dann Dezember durchspiele. So, da wird dann Weihnachten auch anders sein, denke ich, als... Ja, dieses Jahr.
Weil du an deinen Texten arbeitest?
Nee, weil da Doppelvorstellungen sind.
Ach, Doppelvorstellungen.
Also das ist ja krass, was die da abreißen. Wir demnächst dann. Ja.
Kannst du jetzt sofort loslesen oder musst du noch einmal, sollen wir noch mal Musik hören und du trinkst noch einen Schluck? Kannst du sofort loslesen?
Ja.
Okay, dann freuen wir uns jetzt, weil Kirsten Fuchs hat noch einen Text mitgebracht, hat mehrere Texte mitgebracht, aber sich gerade erst entschieden, was sie jetzt lesen wird. Und da freuen wir uns drauf. Wie wird er denn heißen?
Ich habe gedacht, ich lese einen neuen Text. Also nicht aus dem Buch. In dem Buch sind sehr gute Texte drin. Das war jetzt nicht die Entscheidung dagegen. Sondern einen neuen Text, die lese ich immer gerne, neue Texte. Über eine alte Ehe. Also meine. Vielleicht auch über andere. Vielleicht ist es da auch so. Wenn ich will, dass mein Mann was Liebes zu mir sagt, muss ich nur das Richtige in der Küche liegen lassen, kurz bevor ich ins Büro aufbreche. Dann ruft der Mann, Maus! Und ich so, oh ja, Hase? Und dann gibt er mir meine Maus für den Laptop. Ohne die kann ich nämlich nicht arbeiten im Büro, weil die eine Taste am Laptop kaputt ist. Maus ist gar kein so origineller Kosename. Manchmal ruft er mir aber auch Ladegerät hinterher. Das ist einzigartig. Ich bin sein Ladegerät. Oh. Oder er ruft Schlüssel. Das ist auch niedlich. Unsere Kinder heißen Badtür und Licht. Wenn man heiratet, wird man gefragt, ob man den anderen lieben und ehren will, und man sagt begeistert und frohgemut ja, weil einem das im Rahmen der geistigen Möglichkeiten, die man hat, wenn man verliebt ist, realistisch erscheint. Lieben und ehren, kein Ding. Auch bis dass der Tod uns scheidet, klar. Oder die Scheidung, ja, das ginge auch. Hast du es schon mal bereut, dass wir geheiratet haben, frage ich den Mann. Und er sagt pathetisch, ich habe es keinen einzigen Tag. Und dann wechselt der Tonfall, nicht kurz bereut. Und dann grinst er, möchte ich ihn gleich so ein bisschen aus Spaß schubsen. Aber er ist so klein, nachher rollt er unter den Kühlschrank. Und du, fragt er, jetzt gerade, sag ich. Natürlich haben wir am Anfang auch schon solche Sprüche gemacht, aber da waren sie nicht manchmal aus Versehen wahr. So eine Beziehung verändert sich ja dolle. Lass mal ein paar Jahre ins Land gehen. Ich begreife die Formulierung übrigens gar nicht, fällt mir auf. Was wollen die Jahre im Land? Welches Land überhaupt? Warum fahren Sie nicht? Warum gehen Sie nicht in die Stadt? So, abgelenkt von mir selbst, prima. Ich nehme besser eine andere Formulierung. Lass mal ein bisschen Zeit verstreichen. Okay, hätte ich auch Fragen zu, aber lasse ich jetzt mal. Jedenfalls wird's mit dem so leichtfertig versprochenen Lieben und Ehren echt so eine Sache. Würdest du mich aber noch mal heiraten, frage ich den Mann. Muss ich ja nicht, sagt er. Naja, ist doch korrekt. Also, es ist nicht nur, dass man sich erkältet mit verschorfter Nase kennt, schlecht gelaunt wie drei Berliner Busfahrer, deren Thermoskanne undicht ist. Es ist auch nicht, dass man bei offener Badtür strullert und zum Blähen so leicht den Hintern anlupft mitten im Gespräch. Es ist einfach, ich verrat's jetzt mal, dass man einfach wirklich ziemlich unterschiedlich ist. Ein paar Jahre scheint man auch immer unterschiedlicher zu werden, weil jeder Unterschied immer deutlicher zu spüren ist. Ich glaube, am Ende wird man sich wieder ähnlicher, wenn die Kinder aus dem Haus sind und man nicht mehr arbeitet und darum jede Mahlzeit zusammen einnimmt, weshalb beide irgendwann einen Tag aus Rotkohl und einen Tag aus Kartoffelbrei bestehen. Also ist so eine These von mir. Letztens habe ich den Mann überraschend angerufen, auch für mich überraschend. Oh, hat er gesagt, was ist denn? Ja, dann sag mal was, wenn gar nichts ist und du nur mit dem Müsli aufs Display gekleckert hast und das Müsli angerufen hat. Ich liebe dich, habe ich gesagt, mit Fragezeichen. Ich liebe dich auch, hat er gesagt, auch mit Fragezeichen. Nee, wirklich, habe ich gesagt, ich sag das nicht nur so. Ach so, er daraufhin, ich hab's nur so gesagt. Um ehrlich zu sein, ist mein Mann so lieb, dass ich wirklich hellauf begeistert bin, wenn er solche Sachen raushaut. Überhaupt liebe ich Frotzeleien. Für mich ist das ein gutes Zeichen. Würdest du mir einen Kaffee machen, weil du lieb bist, frage ich ihn. Und er sagt, ich mach dir einfach trotzdem einen. Aber natürlich ist er lieb. Er ist niemand, der Geburtstage vergisst, auch nicht Jahrestage. Er bäckt herzförmige Kuchen und kauft Blumen. Das letzte Mal, als er mir Blumen geschenkt hat, habe ich gesagt, oh, danke, obwohl ich in den letzten Tagen so ruppig war und ich dir so auf den Keks gehe oft. Und er hat gesagt, du gehst mir genauso auf den Keks wie am ersten Tag. Oh. Manchmal schaue ich aus Versehen einen romantischen Film und dann laufe ich ergriffen zum Mann, der in seiner kleinen Arbeitskammer sitzt und nicht arbeitet, sondern, um ehrlich zu sein, nur was anderes als ich anschaut. Und dann, wenn ich in der Stimmung zu ihm tappe, will ich auf einmal wirklich was Romantisches. Ich sag, ich habe gerade einen Film gesehen, da hat der Mann der Frau ganz tolle Sachen gesagt, bevor sie gestorben ist. Würdest du das auch für mich machen? Wenn du stirbst, klar, sagt er. Aber dann kannst du es doch jetzt auch gleich machen, sage ich. Wieso, stirbst du? Fragt er. Dann tappel ich wieder zu meinem Film und weine ein bisschen. Okay, ich muss weiter unten ansetzen, denke ich, und tappel wieder zum Mann. Uns angemessen frage ich, wie gut findest du unsere Ehe auf einer Skala von 1 bis 2? Ja, schon eine stabile 2, sagt er. Und dann drücken wir uns und zählen dabei bis 30, weil man sich 30 Sekunden umarmen soll, habe ich mal gelesen, wegen irgendwelcher Glückshormone. Und die werden zuverlässig ausgeschüttet, sogar wenn der Mann laut mitzählt. Dankeschön.
Vielen Dank. Ein neuer Text von Kirsten Fuchs, live gelesen im Studio 1 von Radio 1. Morgen bist du live in der Volksbühne beim Poetry Slam Best of 2025. Wir haben gerade nachgeguckt, es gibt noch 14 Tickets. Also, war vor 10 Minuten so. Müssen Sie schnell sein. Dann wieder in genau einem Monat im Waschhaus in Potsdam mit dem Buch Muttermund tut Wahrheit kund. Das kann man sich natürlich auch kaufen. Und jeden zweiten Mittwoch natürlich bei uns im Programm, kurz nach 18 Uhr auf Radio 1. Vielen Dank, Kirsten. Schön, dass du da warst.
Dankeschön. Tschüss.